Wir wollen jetzt nochmal in was reingehen. Michael wird ein paar Sachen mit uns teilen, weil wir glauben, dass der Herr uns jetzt nicht nur zusammengerufen hat, um reformatorische Theorien zu hören, ja? Und dann könnt ihr nachher irgendwie nach Hause gehen und alle Leute nerven, die in eurem Umfeld sind, mit irgendwelchen wahnsinnigen Zeug. Und hast du schon gehört? Und irgendwie da in Konstanz, da sagen Leute ganz was Schlimmes. Und so ein Hannoveraner war auch noch da und der sagt noch viel schlimmer was. Und dann nachher nervt ihr die ganze Welt mit irgendwelchen Theorien. Und das wird niemand was bringen. Also es bringt uns nichts, bringt euch nichts, bringt niemand was in eurem Umfeld. Und deswegen, ich glaube, einer der wichtigen Punkte, der jetzt noch kommen muss, ist, ich glaube nicht, dass der Herr uns nur versammelt hat, damit wir an die Tankstelle fahren und neuartiges Benzin oder Additive zu unserem Benzin aufnehmen oder sowas, sondern dass der Herr uns zusammengebracht hat, um nach diesem Wochenende tatsächlich zu überlegen, welche Punkte können wir, dort wo wir zu Hause sind, jetzt direkt anders machen und verändern, okay? Und deswegen ist es toll, jetzt ihr, der noch da sein könnt, noch da seid, wie auch immer, euch noch die Zeit genommen habt, dass wir jetzt eigentlich, kommen wir jetzt auf den wesentlichen Punkt. Ja, alles bisher war die Auffahrtrampe. Und jetzt wollen wir irgendwann schon an diesen Punkt kommen, weil es natürlich spannend ist, ihr habt alle einen verschiedenen Background und so weiter. Und deswegen ist auch für jeden von uns das, was wir tun können oder tun müssen, auch ein Stück weit unterschiedlich. Aber trotzdem kann jeder von uns zu einem Reformator oder Reformatorin, habe ich keine Worte dafür bisher, ja. Also Reformator, ja, jetzt können wir dann auch so anfangen, ja. Jeder kann trotzdem ein Reformator werden. Man ist nicht plötzlich einer, sondern man wird einer. Und diese Prozesse sind so wichtig, aber da kann dich ja niemand dran hindern. Ja, dich kann irgendwie Nazi Adolf dran hindern, nicht mehr frei, ich wollte jetzt gerade sagen, letztlich, uns kann niemand dran hindern, unseren Glauben letztlich auszuleben, was wir glauben, uns mit den Leuten, die gleiche Gesinnung haben, zu treffen. Ja, das kann niemand. Niemand kann verhindern, dass du anfängst, dem Heiligen Geist Raum Gottes Raum zu geben. Ja, man kann dich umbringen zum Schluss. Ja, aber oder Rufmord betreiben. Aber das ist nachher eine Entscheidung, die tatsächlich bei uns liegt und wo wir keine Ausrede mehr haben, dass die böse Umwelt und der böse Pastor und die böse Gemeinde und der böse weiß ich was bist du, bist du ja selber der Pastor der böse oder vielleicht bist du der böse Prophet oder irgendwas, keine Ahnung. Aber wisst ihr, da haben wir keine Ausrede nachher, dass jemand anders oder die Gruppe, zu der wir gehörten, dass dort ging's ja nicht anders, man konnte halt nicht anders. In dem Moment, wo es die Frage ist, wirst du zu einem Reformator oder nicht? Weil der Luther wird, wenn du den im geistlichen Raum triffst, garantiert sagen, du pass mal auf, das war bei mir auch so, also es ging gar nicht anders. Die katholische Kirche war fix aufgestellt, die hat ihre Meinung zu jedem Thema geäußert gehabt. Man musste schon mit einem gewissen Todesmut, mit der Todessehnsucht ausgestattet sein, um dann nachher irgendwie dem zu begegnen, okay? Und daran kann dich aber keiner hindern, okay? Sie können dich umbringen, aber daran hindern kann dich keiner und deswegen gibt's auch keine Ausrede beim Herrn. Also haben wir jetzt das Pech, dass wir so zusammen versammelt sind und dass wir das alle mithören, was der Heilige Geist seiner Gemeinde sagen will. Dumm ist, jetzt haben wir ganz und gar auf den Gebieten keine Ausrede mehr. Okay, so viel zur Einleitung und jetzt Michael.
Ein Reformator da hinten schreit, kann nicht anders. Ich möchte jetzt gerne noch ein paar Sachen mit euch umsetzen und nochmal an das Konstanz-Team, wenn ihr empfindet, dass es da Ergänzung braucht oder ihr könnt helfen, dass das noch schärfer wird, dann bitte, ne, dann stürmt nach vorne, guckt, dass er mich umreißt, wenn es nötig ist, ergreift das Mikrofon. Ja, also ich habe einfach so ein paar Punkte, die das jetzt konkretisieren, die jetzt stark dahin gucken, ihr geht zurück, wir gehen zurück, wir machen weiter, wie kann das konkret aussehen? So, und der erste Punkt, den ich gerne setzen würde, ist der, wenn du in irgendeiner Form etwas hast, was man Leiterschaft nennt, so im Land, was irgendwie damit zu tun hat, du leitest andere an oder bist irgendwie in diesem Prozess, in dieser Verflechtung von Beziehungen, dann ist das Erste, wozu ich dich einladen möchte, dass wir aufhören, ein Joch zu tragen. Weil da ist etwas, dass Leiter sich unter der Verpflichtung sehen, ich muss für den anderen das und das machen. Erinnert euch an das Beispiel, was ich gesagt habe gestern, wenn ihr da wart, dass in der Gemeinde gibt es so, in der Gemeindesystem besser gesagt, gibt es so oft zwei Gruppen. Die einen lassen sich bedienen meistens und die anderen geben. Und womit wir aufhören müssen, ist, dass wir die Zuträger bleiben oder die Leute, die ihnen helfen, das noch zu kriegen. Also, dass wir sagen, es ist nicht meine Verpflichtung, dass du zu Jesus gehst. Ich muss dich da nicht länger hintragen. Und deswegen habe ich dieses etwas überspitzte Beispiel gesagt, geistliche Intensivmedizin, wir halten Leute wirklich am Leben. Wir haben die an Herz-Lungen-Maschinen, wir beatmen die, wir machen alles, damit die dabei bleiben. Und ich kann jetzt nicht sagen, ich gebe jetzt ein Dekret raus, dass dem Ganzen der Stecker gezogen werden muss. Das wäre vielleicht eine interessante Überlegung, aber ich möchte diese Verantwortung in deine Hand geben und ich möchte euch herausfordern, nicht mehr in so eine alttestamentliche Situation zu kommen, so was Kleines, Großes wie ein Priester zu sein, der dem Volk, weil das Volk nicht den Zugang zu Gott hätte angeblich, dass wir das bringen müssen. Könnt ihr das verstehen? Also das ist eine der ersten Sachen, die ich mache, wenn ich Gemeinden berate, dass ich helfe, dass diese Riesenlast von den Mitarbeitern und den Leitern runterkommt. Weil das ist natürlich auf Gegenseitigkeit, das ist ein Deal, ja. So, wir heben euch hoch und ihr müsst dafür wie Übermenschen uns versorgen, dass wir faul bleiben können. Also es ist sehr überspitzt. Okay, ich gebe das zu. Es ist wirklich, das können wir löschen, wir wieder jetzt innerlich, aber dass ihr das Prinzip versteht, da findet ein Deal statt. Das ist eine Vereinbarung. Wir geben was weg, was wir eigentlich machen müssen, vielfach auch Freiheit. Ihr sagt uns, was wir zu tun haben und dann brauchen wir nicht mehr zu Gott zu gehen. Und da muss jeder in seinem Bereich gucken, bitte, erste Hausaufgabe, so wenn ihr nach Hause kommt oder auf der Rückfahrt schon oder auch jetzt schon sagen, oh Herr, oh weh, was habe ich getan? Und damit aufhören. Sondern wir wollen den Leib Christi stimulieren, in Reife zu kommen. Das heißt, wenn Menschen dabei sind, die diese Beziehung zu Jesus nicht haben oder die das nicht alleine leben können, dann wollen wir nicht mehr machen, dass sie noch länger in dem Zustand bleiben können, sondern wir wollen dafür sorgen, dass sie so verzweifelt sind, dass sie selber zu Gott gehen und sich entscheiden, bin ich heiß oder bin ich kalt? Weil so lauwarm ist so meistens so 30 Grad, 27, 30 Grad, das ist so lau. Und rein von der Physik, es braucht schon einen erheblichen Energieaufwand, um etwas lau zu halten. Aber Jesus sagt, mit lauen Leuten kann ich nicht viel anfangen, sondern lieber heiß oder kalt. Könnt ihr das verstehen? Also es geht mir um eure Entlastung, sofern es euch betrifft. Weil dort wird mit schlechtem Gewissen gearbeitet, man darf das nicht, das ist christlich, man muss das, man muss die Extrameile gehen, man muss dies und das. So, und ich möchte neu aufrufen zur Haushalterschaft mit eurer Kraft, mit eurer Zeit und wirklich nur noch das zu tun, was ihr wirklich sollt und nicht Leute irgendwie geistliches Hotel. Es wird angeliefert und dann möglichst doch nicht gemacht, was man sagt. So, das ist mal die erste Hausaufgabe, ja? Also, ja, das ist jetzt schon mal, also ist schon mal was, ne? So, jetzt habt ihr schon immerhin. Ja, das wäre jetzt eine Gelegenheit. Also, wäre so, es wäre. Oder ihr könnt auch sagen, unbedingt oder. Den Moderator, ja? Okay, den. Den Motivator, genau. Genau. Den Animateur hier, den christlichen. Ja, aber das schaffen wir erst nachher ab, dann. Gut. Also, das ist mein erster Punkt. So. Das zweite wird noch ein bisschen konkreter, weil das mag dich nicht betreffen, du weißt nicht, hast da jetzt nicht so viel mit zu tun. Mit dem zweiten haben wir alle etwas zu tun. Und da wäre mein Aufruf, dass finde Menschen, mit denen du echt und ehrlich dein Leben teilst. Mindestens eine Person. Am besten mehrere, weil das macht es noch ein bisschen schwieriger und fördert die Heiligung noch stärker. Ja, also ich könnte mich darüber auslassen, das haben die heute schon super gemacht. Ich liebe diesen Vers, 1. Johannes 1,7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, nämlich Jesus, so dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Und die meisten Christen, die ich treffe, leben nicht in diesem Licht, sondern jeder lebt so in seinem individuellen Ding. Und deswegen können wir uns wunderbar so einen Biber-Bastelbogen Jesus anschaffen. So, ich twitter mir die Welt, wie sie mir gefällt, ja. Machen ja auch andere. Und deshalb ist, wenn wir mit anderen zusammen sind und sie aushalten müssen und sie uns auch natürlich auch aushalten müssen, dann geschieht da etwas. Und dieses Wort dort im griechischen Koinonia ist das einzige Wort im ganzen Neuen Testament, es wird immer nur Koinonia gesagt, wenn es um Gemeinschaft geht. Und das bedeutet gemeinsam besitzen. Also du besitzt den anderen in gewisser Weise und er besitzt dich. Und man erarbeitet sich eine gemeinsame Basis, die man gemeinsam besitzt. Und das ist extrem herausfordernd. Und das in der westlichen Welt, wo wir den Geist der Unabhängigkeit lieben und schön Mauern aufbauen, ist das das Richtige. So, und da gibt's auch eigentlich keine Ausreden. Also du kannst vielleicht sagen, ja Herr, zeig mir die richtige Person, dann dauert das 10 Jahre. Aber die einzige Person, die daran leidet, bist du eigentlich, weil das ist total heiligungsfördernd. Und wir brauchen das. Wir sind gemacht, dass wir diese Herzensgemeinschaft brauchen. Das ist ein Brennstoff, den wir brauchen. Und es verherrlicht den Herrn und wir werden eingeladen in eine Gemeinschaft, die schon Vater, Sohn und Heiliger Geist miteinander haben. Dort hinein werden wir eingeladen. Das ist die einzig wahre Basis für Einheit. Der gemeinsame Nenner ist es nicht, sondern nur die Einheit, die Vater, Sohn und Heiliger Geist hat. So, und das ist meine zweite Hausaufgabe. Dazu möchte ich euch einladen. Es ist ein tolles Abenteuer, es lohnt sich. Und einfach Menschen finden, mit denen du das teilst. Das erste ist dann Masken ablegen und all die Sachen, die ihr zum Teil gestern noch schon gehört habt. Das sind Prozesse und dann kommen auch Verletzungen raus und dann können die auch geheilt werden und dann können wir das weitermachen, dann geht das noch tiefer und so weiter. Ja? Und das ist wichtig. Okay. Habt ihr das verstanden? Okay. Einige gucken auch so ansatzweise freudig. Also wahrscheinlich, weil ihr diesen Gedanken auch schon mal hattet oder schon angefangen habt und sagen könnt, habe ich schon, mache ich schon, kenne ich schon. Ja. Aber das ist gut, ja.
Das, was er jetzt gerade gesagt hat, ich suche mir die Leute oder ich suche nach Leuten, das ist besser, ich suche mir die Leute. Das ist nämlich genau schon wieder richtig die Schwierigkeit. Ja. Ich suche mir nicht meine Buddies, sondern ich suche die Leute, die der Herr mit in diese Stadt hineingestellt hat, in das Dorf, in den Stadtteil, in die Straße, was ich, wo du lebst. Im Normalfall denken wir ruhig mal in unserer Stadt als erstes, ja? Und die lasse ich mich verbinden mit ihnen, lass den Heiligen Geist, ich suche es richtiggehend, dass ich mit ihnen vernetzt werde. Wir nennen das die 7000. Ja? Der Elia war relativ frustriert. Dann ist er da in der Wüste, hat die Monsterbegegnung mit dem Herrn und der Herr ist eigentlich gar nicht so fröhlich mit ihm, sondern der sagt, mein lieber Elia, was machst du denn hier? Er sagt, ich bin frustriert. Er sagt es natürlich geistlicher, wie wir es auch machen. Ja. Ich habe geeifert um den Herrn, den Gott Sebaot und so. Aber dann sagt Gott, weißt du was? Kein Grund, hier irgendwie negativ zu sein. Ich habe 7000 übrig gelassen, die beugen ihre Knie nicht vor Baal. Und die gibt's. Und die gibt's auch in deiner Region. Es ist ganz selten, dass irgendwo was so zubetoniert ist, dass es die mal gar nicht gibt. Ja, aber die meisten reden eh, oh, bei uns ist aber hart. Aber ich habe noch nie einen gehört, der sagt, bei uns ist leicht. Ja, es ist, also geh nicht davon aus, dass es leicht wird, aber du brauchst andere Leute. Und das, was er jetzt gerade gesagt hat, will ich einfach so verstärken mit jedem Verstärker, mit dem, oh, weil das ist wirklich der Punkt. Wenn du sagst, ich bin aber allein, ich bin die arme Wurst, mit mir ist niemand, ja. Das ist in Ordnung für die nächste 1-2 Wochen und so weiter, aber dann muss da was passieren. Und ob du ab... Bitte? Ja, das ist noch der nächste Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt von der Reschi. Es ist noch, willst du vielleicht selber kurzer? Es ist, du musst natürlich auch überlegen, vielleicht bist du auch deshalb so allein, weil du eine so ätzende Ausstrahlung hast, dass niemand mit dir zusammen unterwegs sein will. Ja. Und dass du dauernd so negativ oder so besserwisserisch rüberkommst. Gerade du kommst zu so einem Meeting hier und dann gehst du zurück und sagst, Endseite, alles scheiße hier und so weiter. Und da will niemand mit dir zusammen sein, okay? Und dann gibt's zwar die 7000, nur du gehörst nicht dazu, nur merkst du es nicht. Weil du deine Knie vor dir selber beugst. So dieses Suchen nach diesen Leuten, was er gerade gesagt hat, das ist, wo unsere Entschuldigung vor Gott aufhört. Und wir müssen sie suchen, Leute. Und wir müssen dorthin gehen, wo wir sind. Und auch wir hier in Konstanz müssen ganz neu suchen. Wo sind noch 7000? Wo ist noch in unserer Region? Wir können uns da nicht genug sein mit diesen 2, 3 Leuten, die man jetzt irgendwie zusammengesammelt hat. Das ist der wichtigste Punkt. Und da, glaube ich, wird auch Gott sehr wohl irgendwann nicht mehr sehr fröhlich sein mit uns, wenn wir uns einfach damit zufrieden geben. Ja, bei uns ist halt, ich bin halt kein Apostel. Es ist noch kein Apostel da. Man kann halt nichts machen im Moment bei uns. Alle sind dagegen. Ja. Das ist keine Entschuldigung.
Stimmt. Gut, also das ist die zweite Hausaufgabe. Das dritte ist etwas komplexer und wenn ich entscheide, ob ich die Zeit dafür jetzt wirklich nehmen möchte, möchte ich ganz kurz mal so einen kurzen Quercheck machen. Wie viele von euch sind in Hauskirchen? Okay. Wie viele von euch sind in keiner Gemeinde oder Kirche? Okay. Wie viele von euch sind in traditionellen Gemeinden? Okay. Gut. Weil da habe ich was Längeres. Ich mache es wahrscheinlich aber trotzdem, weil es einfach hilft, weil es auch den Hauskirchen hilft, nicht in den ersten Teilen, die ich mitteile, aber in den Sachen danach, wenn ich nochmal diese Leinwand da irgendwie nochmal, ich traue mich nicht, das alleine zu machen, weil da fällt es auseinander irgendwie. Nur ganz kurz, und das könnt ihr auch anderen, das ist so ein Stück, ein apostolisches Konzept oder ein Ansatz oder etwas, was Gott mir geoffenbart hat. Ja, wenn ich das alte Bild kriege, nehme ich es, dann ist gut. Und wenn nicht, mache ich ein neues. Es war nicht so aufwendig, also das, ja, durchgestrichen, okay, aber es ist trotzdem, also das rote durchgestrichene ignorieren wir, ja, das, okay, also ich versuche das sehr schnell zu machen, guck, dass ihr mitkommt, also das erste nochmal, dankeschön, das erste nochmal, was eben wirklich auch, was vorhin Gerda, so als wir hier vorne standen, sagte, eines der großen Fehlkonzepte ist, wir sind eine Geh-hin-Gemeinde. Das heißt, alles funktioniert dann, auch Evangelisation ist nicht, ich zeig dir mein Leben und guck mal da rein, so ist es Christ zu sein, sondern dürfte ich sie einladen in unseren freikirchlichen Gottesdienst. Und dann, wenn der Pastor einen guten Tag hat, so, dann ist das überzeugend und dann bekehren die Leute sich möglicherweise. So, es ist alles, komm her. Es ist also nicht, dass wir als Gemeindekirche hingehen, sondern es ist im Wesentlichen, dass Leute zu uns kommen müssen. Dieses Gehalle, ich krieg's nicht weg, kann ich irgendwas tun? Hier vielleicht? Vielleicht besser. Ein ganz kurzes Beispiel, ich hoffe, niemand von euch ahnt, wer das ist und wo das war. Also eine große Stadt in Deutschland und dort war an der Uni ein ganz starker Aufbruch. Ganz tolle Studenten haben Reich Gottes perspektivisch dort etwas ausgelebt und merkten, aber Mensch, das wird so groß, hier ist eine richtige Bewegung Gottes, wir müssen irgendwie, brauchen Hilfe. Und dann haben sie Ortsgemeinden angesprochen und die einzige Antwort, die die hatten, kommt zu uns. Aber niemand, kein Leiter war irgendwie vom Inneren her bereit zu sagen, ich komme erstmal hin, ich gucke mal, was Gott hier tut. Ich möchte spüren, was hier abgeht und vielleicht können wir irgendwas Originäres, Neues dann hier zusammen machen. Sondern das war immer nur das Ding, ja, machen wir, kommt her, bring die Leute mit dahin. Und das ist ein komplettes Fehlkonzept, weil Jesus sagt ganz klar, geht hin in alle Welt. Und auch wie ihr gleich sehen werdet, ist für das in die falsche Richtung. Zumal unsere Gemeinden haben sich im Ghetto verlaufen. Also Ghetto, ne, jüdisches Ghetto kann ich auch erklären, aber das könnt ihr sicher euch vorstellen. So, wir sind komplett im Ghetto, wir möchten mit den Heiden nichts zu tun haben, versiegelt durch eine entsprechende Endzeittheologie, warten wir ja eigentlich nur darauf, dass das nahende Ende denn doch dann irgendwann bald kommt. Deswegen macht das auch keinen Sinn, Leute kennenzulernen, weil, so, ne. So, und deswegen hätten wir am allerliebsten eigentlich christlichen Aldi, christlichen Lidl, christlichen Kindergarten, christliche Schule, weil da müssten wir mit den ganzen schlecht draufenden Ungläubigen gar nicht in Berührung kommen. Ich mache es wieder so wie vorher, ich überziehe das. Ist mir klar, dass Leute das auch anders leben, aber im Prinzip sind wir im Ghetto. Und deswegen, wenn jetzt eine Erweckung ausbrechen würde, worunter ich was ganz anderes verstehe als die meisten Leute, bei mir heißt das, dass die Christen endlich verstehen, wie Nachfolge funktioniert und dass wir als Christen erstmal durch Wellen von Buße tun, dass wir überhaupt meinen, uns erscheint das Licht zum ersten Mal, weil das, glaube ich, ist der Rückstand, den wir haben auf das, wie wir eigentlich leben sollten, Klammer zu. Aber wenn denn irgendwie dann in Folge viele Menschen zum Herrn kommen würden, würden wir die ja alle ins Ghetto ziehen. Wir würden die alle in das falsche System ziehen und das geht nicht. So. Also die Ghetto-Geschichte. Was ich hier hauptsächlich sagen will, wenn ich, und ich mache das nur sehr selten und mache das ausdrücklich nur, wenn der Herr mir das mich deutlich anweist, arbeite ich zum Teil eben auch mit Gemeinden, die noch in dem System sind und versuche ihnen zu helfen, da rauszukommen und das System zu killen, sodass Gemeinde, Kirche hervorkommen kann. Wenn ich das gemacht habe, habe ich Folgendes gemerkt. Der Heilige Geist hat eigentlich schon vorgearbeitet. Nämlich, also vielleicht nochmal eine andere Systematik. Wenn hier jetzt so dieser Gemeindekreis ist, dann, wie gesagt, gibt es hier Leute, die sich sehr stark abrackern, die für die anderen arbeiten. Und hier sind dann viele Leute drumherum, die zuhören, zuschauen, sich bedienen lassen, denen geben wir auch nicht die Herausforderung, dass für sie auch irgendwas da wäre, weil die Mission der meisten Gemeinden und Kirchen ist nach innen gerichtet. Sie sehen nicht unbedingt sehen Evangelisation noch, manche ganz doll, manche nur so, damit wir nicht aussterben. Aber die Wahrheit ist, wir sind gesetzt, unsere Region zu transformieren. Also das, was wir im Grunde genommen dort im Inneren verbringen, sollte eine äußerst kurze Zeit sein, gemessen an der vielen anderen Zeit, die wir mitten unter den Menschen verbringen. Weil das ist Gottes Wunsch gewesen, ich will ihr Gott sein, sie sollen mein Volk sein, ich will unter ihnen wandeln. So, und wenn wir fleischgewordene Jesus sind, sein sollen, dann muss das irgendwie sichtbar werden. So, und deshalb, was ich da festgestellt habe, ist, dass außerhalb der Grenzen, die diese Gemeinde sich setzt, ich nenne das Blütenblätter, hier gibt es bestimmte Arbeiten, die Gott ins Leben gerufen hat, wo Menschen mitten in der Gesellschaft Reich Gottes voranbringen und da ist ihr Herz. Mir fällt in einer Gemeinde ein, dort war eine Frau, die hatte auf einmal in ihrer Nachbarschaft sehr viele türkische Familien und die haben als Ehepaar angefangen, dort zu investieren, Sachen zu übersetzen für sie und so weiter. Und es hat sich ein ganzer Kreis gebildet. Dort dann auch auf Augenhöhe hat man sich über Jesus und das Evangelium unterhalten und zum Teil haben die Leute auch eine Bekehrung vollzogen. Aber die wollten nicht in die Gemeinde kommen. So, und das ist eins dieser Blütenblätter. So, auf einmal entsteht Reich Gottes mit klaren Markern, ja, Freundschaft, Beziehung und so weiter hier, die hat dann gerufen in der Gemeinde und sie brauchte mehr Mitarbeiter, weil die kriegten das gar nicht alleine hin. Weil das war so, das wuchs dermaßen dynamisch, die Leute waren so offen. Zum Teil haben die Türkenfrauen gesagt, sie sind die erste Deutsche, die mich mal irgendwie einlädt oder so. Die haben das überhaupt gar nicht erlebt. So, also das Ding wuchs. Es gab etwas Ähnliches unter Russendeutschen. In einem ganzen Stadtteil, so, der Gag war dann, bei dem großen Gemeindefest hatten die Gemeindeglieder keine Lust, das vorzubereiten und zu kochen und zu backen. Und die türkischen Frauen haben das Catering übernommen, 90% Moslems, und haben für die christliche Gemeinde die ganze Versorgung organisiert. Irgendwie ein bisschen verkehrte Welt, oder? So. Aber hier bildet sich ein Blütenblatt. Unser altes System war, dieses hat nur Berechtigung, um Leute hier reinzuholen. So durch den Beruf locken wir Leute in die Gemeinde. Komm her, Gemeinde. Das neue Konzept aber jetzt, wenn man überhaupt dies reformieren will, ist, dass von der Leiterschaft diese Außenarbeiten, will ich sie mal nennen, ist noch ein bisschen unhöflich, weil das ist eigentlich der Kern dessen, was man machen soll, so die müssen mit Personal versorgt werden, was bedeutet, dass hier drin immer weniger Mitarbeiter sind. Zuerst merkt man es im Kinderdienst, da ist dann auf einmal keiner mehr, der die Kinder bespaßt. So, und so gibt es, und diese Dinge hat Gott in fast jeder herkömmlichen Gemeinde schon angelegt, aber das wird nicht geachtet. Es wäre anders, wenn dort jetzt die Fürbitter, die prophetischen Leute reingeschickt würden, um das auszubauen. Dadurch könnte man eine ganze Stadt erreichen und transformieren. Weil da draußen, da ist zum Beispiel auch eine Lehrergruppe, die sich mit Lehrern aus anderen Schulen treffen, um Gott zu suchen, welche Pläne hast du für unsere Schulen? Und auf einmal fängt Einheit in einer Stadt und Region an zu funktionieren. Weil die Grenzen der Gemeinde haben das aufgehalten, aber jetzt um der Sache, um das Herz Gottes willen, kommen wir auf einmal zusammen. Vielleicht mal nur so weit. Habt gemerkt, ich habe einige von euch gerade verloren. Es tut mir leid, aber vielleicht finde ich euch ja wieder. So, also, in dem Maße, dass sich hier Blütenblätter bilden, wird es hier drin halt total leer. Und dann ist die große Frage, dann kommt das an die Leiterschaft, wollen wir das weiter durchziehen nach unserem Selbstverständnis, dass alles unter unsere Abdeckung laufen muss? Weil was für eine Ahnung hat Ältester Y über Schulgesetze, über Hochschulrahmenreform, über vielleicht türkische Familien, sondern dann können Leiter, können zu Dienern werden, die sagen, hier sehen wir, Gott tut etwas, wie können wir euch unterstützen? Und auf einmal findet die Jüngerschaft und die Taufen und alles findet in diesem Rahmen statt und das Ganze beginnt sich auszubreiten. Okay. Also das wollte ich nur wenigstens ganz kurz skizzieren. So, da gibt es Möglichkeiten und die funktionieren auch. Und vor allen Dingen das Wichtigste ist mir zu sagen, ganz oft finde ich schon 3, 4 von diesen Blütenblättern vor, wenn ich irgendwo hingehe oder auch die Leute nur interviewe. Aber das müssen wir achten, weil das ist etwas, was Gott unter uns tut. Beharren wir aber auf unserem System, dann werden diese Sachen irgendwie absterben oder werden sich abspalten. Weil das ist etwas, was Gott tut. Und das wollte ich einfach nochmal deutlich sagen, dass Gott schon am Wirken ist und dass Leute dann eben vor Entscheidungen gestellt werden. Okay. Das war mein 3. Punkt. Irgendwas hat euch nicht so berührt. Okay, ich wollte es trotzdem sagen. 4. Gemeindekirche ist dazu gesetzt, die Berufung des Landes und auch der Region zu finden und umzusetzen. So, das ist, wer wir sind, das ist, was wir gemacht haben, was wir auch machen müssen. Und gleichzeitig bedeutet das, dass die Mächte der Finsternis, die in der Region sitzen und die versuchen, das zu verhindern, werden immer auch gegen die Gemeinden und Gemeinschaften kommen. Wenn ich also in eine Region komme, dann habe ich so, sagen wir mal, mindestens 3 Möglichkeiten. Ich kann in die Geschichte einer Region gucken und kann sehen, was sehe ich da geistlich, was für Geister waren da schon am Start vor langer Zeit. Oder auch, das ist die eine Möglichkeit, historisch rangehen. Das zweite ist, ich laufe einfach so durch die Stadt und gucke, was ist irgendwie da. Aber es gibt noch eine 3. Möglichkeit. Ich gucke mir an, welche Geister in den christlichen Gemeinden sind, weil die es meist nicht geschafft haben, diese Geister zu überwinden, sondern meistens von ihnen überwunden wurden. Und dann weiß ich auch, was in der Region los ist. So, und was? Ja, ne, es ist irgendwie spart Zeit. Und dann vielleicht findet man nochmal 3 Sachen, die nicht reingekommen sind, aber ganz oft ist es so, weil die Christen eben, wenn ich dieses Modell verfolge und nach innen arbeite und irgendwie gucke hier, meine Leute irgendwie halbwegs auf dem Level zu halten oder vielleicht ein bisschen zu verbessern, dann kann ich nicht im gleichen Maße meinen Auftrag wahrnehmen in die Region rein. So, und wenn wir Land einnehmen wollen, Jesus sagt, wenn wir den Hausrat rauben wollen, müssen wir den Starken vorher binden. So, und deswegen ist das notwendig, zu verstehen, was ist in der Region los. Und gleichzeitig ist noch etwas davor, nämlich die Berufung Gottes. So, wie hat Gott sich diese Region gedacht? Wie sollte Konstanz eigentlich sein im Herzen Gottes? Und deswegen, was ich hier sehr schätze, ist, dass eben über die Häuser Menschen sich begreifen, als Ekklesia über Land, über Stadt gesetzt zu sein und damit auch Zugang zu haben zu den Plänen Gottes und an diese Sachen ranzukommen. Und darüber dann auch zu wissen, was der Feind tut und dann entsprechend etwas auch dagegen zu setzen. Und das beginnt zunächst in meinem persönlichen Leben. Also diese Angriffe laufen da ja genauso. Also hier in Konstanz sind auch schon, weiß ich schon aus eigener Erfahrung, aber auch von Berichten, sind halt ganz spezifische Angriffe, die auf Individuen laufen. Und es ist natürlich richtig schlau, das zu verstehen und erstmal im eigenen Leben aufzuräumen. Oder wenn wir über München reden, da ist ein Geist des Todes über der ganzen Stadt und der versucht in verschiedenen Schattierungen das Leben der Menschen aufzuhalten oder eben auszulöschen. Und deswegen, dort kann man eben auf dem Individuallevel sehen, dass man sich diese Sachen nicht reinholt, beziehungsweise eben, dass man davon freigesetzt wird, weil das sind ganz konkrete Angriffe. Das heißt, das beginnt auf der Individualebene. Und dann wäre es sehr schlau, das auf der Gemeinde oder Gemeinschaft oder selbst auf der Häuserebene auch zu betreiben, weil diese Dinge versuchen reinzukommen. Manchmal ist es Verwirrung, Missverständnisse, Zorn, Streit, ganz unterschiedliche Dinge. Und es ist wichtig, dass wir dessen uns bewusst sind und dann auch aufpassen, dass wir damit nicht kooperieren. Jesus sagt, da kommt der Fürst dieser Welt, aber er hat keinen Teil an mir. So, und da ist es eben wichtig zu verstehen. Paulus sagt, die Gedanken des Feindes sind uns nicht unbekannt. Nun wollen wir nicht den ganzen Tag über ihn meditieren. Ist auch klar. Aber irgendwie sollen wir auch nicht ignorant sein. Also irgendwo gibt's eine Linie dazwischen. Und dann ist das möglich, auf der Gemeindeebene das zu behandeln und dann auch auf der Stadtebene. Und daraus würde ich jetzt mal die nächste Hausarbeit ableiten, nämlich so, dass du anfängst, wenn du es nicht sowieso schon machst, dich für deine Region, für deine Stadt zu interessieren. Ich denke, dass das die meisten von euch machen. Aber eben auch zu gucken, so hat das, was dort in der Region sich manifestiert, hat das in irgendeiner Form Eingang in mein Leben, in das Leben meiner Familie gefunden? Und das wäre das Erste, wogegen man sich wenden sollte, über Buße, Reinigung, was immer nötig ist, Befreiung, dort rauszugehen. Weil, ja, also ihr könnt es, also Gott hat das bei mir eigentlich fast von Anbeginn meines Christseins auch gemacht und dass ich in die unsichtbare Welt gucken kann und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr das eine Illusion ist, dass in Gemeinden die Leute keine Dämonen hätten. Also das ist leider nicht so. Und auch in Gottesdiensträumen. Also manchmal, früher haben wir so gedacht, ja, wo der Name Jesu genannt wird, da kann sowas gar nicht sein. Ist aber leider nicht die Wahrheit. Also fände ich jetzt besser. Ich mag den Teufel nicht besonders, er mag mich auch nicht besonders. Und ich hatte auch eigentlich gar nicht wirklich Lust, mich mit ihm zu beschäftigen. Aber es ist wirklich real und eben sehr oft nimmt niemand die Autorität. Niemand kümmert sich drum, niemand verbietet dem Teufel irgendwas zu machen. Und dann macht er einfach, was er will. So, und da ist es wichtig aufzustehen und auch, da gibt's Extreme und komische Sachen, mag alles sein, aber das hat einfach einen Teil in unserem Leben und auch, dass die Häuser gucken, auch in Konstanz, wie geht's uns, ich achte immer auf Muster, ja, wenn einmal eine Sache passiert, ist eine Sache, aber wenn sich ein Muster entwickelt, weil eine ständige Wiederholung passiert, dann gilt es wirklich aufzupassen und aufzustehen auch. Und ich möchte ihm sagen, das Ganze kann man dann auf die Gemeindeebene bringen, das kann man dann auf die Stadtebene bringen und es ist auch möglich, das auf die nationale Ebene zu bringen und bestimmten Geistern für immer den Stecker zu ziehen, wenn wir anfangen werden würden, als kompletter Leib auch zu agieren. Und deswegen möchte ich euch einladen, auf der Individualebene Minimum mal zu beginnen. Ja? Hat sie auch nicht so angesprochen, aber es musste irgendwie sein jetzt, oder? Ne? Das muss man Ja, leg doch mal einen nach hier.
Also ich leg mal noch einen. Vielleicht wird's helfen, wenn ich mein Badisch wieder raushol. Ja, aber das habe ich verdrängt. Also ich glaube, dass die Dimension, sich mit seiner eigenen Stadt zu beschäftigen, und das will ich nochmal sagen, das ist wirklich notwendig, weil der Herr nicht egoistische Sachen segnet. Er segnet sie einfach nicht. Da kannst du lang beten, Herr, segne uns e.V. Das stimmt nicht. Das heißt, wenn wir nicht nach außen von uns wegschauen, wenn wir nicht interessiert sind an unserer Stadt, dann was soll der Herr mit uns machen in dieser Stadt? Soll er jetzt permanent über uns sein Regen der Herrlichkeit ausgießen und wir fühlen uns jedes Mal noch besser? Und dann werden vielleicht auch 2, 3 Leute dazu getan, vielleicht auch 20, 200. Und Gott hat mir das ziemlich heftig erklärt und wir hatten uns schon um die Stadt gekümmert ein bisschen, okay? Weil wir waren ja gute, charismatische und sonst wie Christen, also wir haben an die geistliche Welt geglaubt und auch, dass man geistliche Welt irgendwie überwinden und interessieren kann. Und dann, nachdem wir das 5 Jahre hier in Konstanz gemacht haben und wir sind extra hierher gezogen, weil Gott uns hierher geschickt hat, also ich konnte noch nicht mal sagen, ich bin aus Versehen hier, ich war absichtlich hier, okay? Und dann nach 5 Jahren, wo wir normale Gemeinde gespielt haben und so weiter, auch sehr ernsthaft von meinem Herzen, ja, Jugendbereich und alles Mögliche. Und dann hatten wir eine Krise und das Gute an Krisen ist, man fragt neue Fragen. Ja, deswegen kann der Herr Krisen so gut nutzen, nicht weil die Krise so toll ist, sondern weil wir dann plötzlich mal andere Fragen stellen. So, und von Zeit zu Zeit ist es besser, eine Krise zu haben und umzudenken, als es läuft dauernd gut und man fühlt sich dauernd bestätigt, nämlich in dem, was man am Tun ist. So, und ich finde, viel zu viele Leute fühlen sich bestätigt die ganze Zeit und haben das Gefühl, es läuft doch alles rund. Und ich werde mir dessen immer besser gewahr. Der Herr will wirklich ausräumen mit allem, was nicht rund läuft und nicht nur so 2, 3 Hauptprobleme lösen. So, auf jeden Fall, der Herr hat mir dann gesagt, lieber Johannes, diese Stadt, du hast umzukehren von deiner Haltung zu Konstanz. Da sage ich, Herr, jetzt reicht's aber, weil das war gerade eine Krisenzeit, da haben ganz, ganz viele Konstanz verlassen, auch ein paar gute Freunde. Und die sind alle gegangen, weil gerade Krise war. Und ich bin ja geblieben. Wir haben uns auch überlegt, ob man gehen könnte, weil das war so eine naheliegende Konsequenz in diesem Moment. Es war in der geistlichen Luft, auf, verlass doch die Stadt hier, bringt doch alles nichts. Ja. Kennt ihr vielleicht auch bei euch. Ja? Und dann habe ich gesagt, so Herr, und ich bin immer noch hier, hallo. Das kannst du doch mal zu denen sagen, die alle gegangen sind. Da können wir nochmal drüber reden, aber das haben wir ja schon. Okay, wie auch immer. Auf jeden Fall, der wichtige Punkt war der, dass der Herr mir gesagt hat, guck mal Johannes, deine Haltung zu dieser Stadt stimmt nicht. Dann sage ich, stimmt nicht Herr, ich bin extra wegen dir in diese Stadt gezogen. Doch, stimmt doch. Herr, ich bin immer noch da, die anderen sind gegangen. Doch, stimmt doch, deine Haltung stimmt nicht. Und natürlich mit dem Herrn ist es schlecht zu diskutieren. Wisst ihr alle, er hat meistens das letzte Wort. Oder zumindest die letzte Wahrheit, die hat er immer. Und dann habe ich in dem Moment echt angefangen, was zu verstehen. Und zwar habe ich verstanden, wie ich Konstanz gesehen habe bis zu diesem Zeitpunkt. Nämlich als Kuh. Und die musste jetzt Erweckungsmilch bringen, weil ich, der Super-Johannes, plötzlich in der Stadt war. Und das Gleiche hätte ich auch in Ostsibirien gemacht oder hätte mich der Herr auf den Mond geschickt. Dann hätte ich trotzdem gewollt, dass jetzt diese Stadt muss, wo immer ich hinkomme, da muss ja jetzt Erweckungsmilch rauskommen, da müssen Leute sich bekehren, da muss der Bär brummen, da muss der Baum brennen, da muss was passieren, weil ich hier bin, ist doch klar, weil ich brauche nämlich noch ein Zeugnis, was ich überall erzählen kann. Und der Herr hat gesagt, und mit dem ganzen Ding räumen wir komplett auf. Diese Stadt ist eine alte Bischofsstadt und das Letzte, was diese Stadt nochmal braucht, ist der nächste Bischof, der hier nochmal irgendwelche Ansagen macht. Und dann habe ich überhaupt erst angefangen, die Stadt zu spüren und zu erleben und wir haben das dann irgendwann angefangen, richtig heftig zu erleben, nämlich dass wir gemerkt haben, diese Stadt ist eigentlich wie eine vergewaltigte Frau, die entsprechend reagiert und vergewaltigt worden ist sie aber vor allem von der Kirche. Also braucht eine neue Art von Kirche in der Stadt überhaupt nicht anrücken. Aber das hat nicht dran gelegen, dass wir jetzt in einer großen Erkenntnis, oh, diese Stadt hat ein Problem mit dies und jenem und irgendwas, versteht ihr? Sondern das hatte damit zu tun, dass uns die Stadt schlicht noch, und das lässt sich nicht schöner formulieren, scheißegal war. Und das war dann sehr persönlich, weil es eben nicht mehr, oh, ich weisheitsgetriebener Prophet, da ich jetzt plötzlich weiß, oh, Konstanz hat ein Prostitutionsproblem. Ja, das hätte auch gereicht, hätte ich mich mal hingesetzt. Da brauche ich keine Erkenntnis zu, um das rauszufinden, ja. Aber wir verkaufen für uns so Erkenntnis. Und das, was er gerade gesagt hat, uns um unsere Stadt zu kümmern, das ist so notwendig. Wenn wir wollen, dass der Herr Leute dazufügt, dass etwas passiert, wo er guten Gewissens, und der Herr tat hinzu, täglich, die errettet werden sollten. Da sage ich mir immer, warum tut er so wenig dazu? Vielleicht auch, also wenn es der Herr baut, wir müssten dann nochmal reden drüber, wenn der Herr nicht baut, sondern irgendwas anderes am Bauen ist und es boomt. Ja? Aber wenn der Herr baut, warum tut er manchmal so langsam Leute dazu? Ja, weil vielleicht auch er guten Gewissens nicht täglich hinzutun kann, weil er auch weiß, dass es überhaupt nicht klappen würde. Oder zu was soll er sie denn hinzutun? Zu unserer Gemeindeidee? Zu meiner Erkenntnis? Nein, es muss zu seiner Gemeinde sein. Und das ist halt, zumindest wenn wir von Reformation reden, wird der Herr das Level anheben und wird uns daran auch messen. Und ich bitte euch wirklich, diese ganzen Bereiche, die er jetzt gerade gesagt hat, auch mit der Stadt, nicht technisch zu nehmen und nicht so, früher hat man mal so Spiritual Mapping auch so wie eine Technik betrieben, ja. Dann hat man die Karte ausgerollt und dann tschick, 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 scan, scan, scan und dann kam auch schon was raus. Und das heißt auch nicht, dass da nichts rauskommt, nur unsere Haltung zu dieser Stadt hat sich zu verändern, zu unserem Dorf. Und wenn dich das Dorf ankotzt und du keinen Bock auf die Leute hast, ja, dann musst du entweder du dich ändern oder du musst aus dieser Stadt raus. Aber es geht nicht, dass wir einen Hass auf unsere Stadt haben. Das geht einfach nicht. Das hat was mit uns zu tun. Und wenn wir nicht von uns wegschauen, das Gute für die Stadt suchen, anstatt das Gute für unsere Gemeinschaft suchen, dann sind wir alte Egoisten. Warum sollte der Herr das unterstützen?
Wir leben ja in Zeiten der Wiederherstellung des apostolischen Dienstes. Und wenn das Apostolische wiederhergestellt wird, verbindet sich das mit dem Land. Es hat was ganz praktisch, dass wir Gesandte sind. Und wir sind ein apostolisches Volk, gesandt hier in eure Mitte. Wir sollen Salz und Licht sein. Und das hat was mit dem Land zu tun. Und unsere Sicht für das Land, für die Stadt verändert sich. Wir kriegen eine Liebe für die Stadt. Und wenn wir dann anfangen, die Stadt neu zu sehen, dann fragen wir den Herrn, so, und was sind deine Pläne für diese Stadt? Und wir wollen und strecken uns danach aus, dass seine Gedanken und Pläne für die Stadt ins Sichtbare kommen, dass wir anfangen, das umzusetzen. Und in dem Zusammenhang gucken wir dann eben auch ganz klar, so, wo hindert's? Wo sind Dinge, die passieren müssen? Wo gehen wir rein mit Gebet, mit Fürbitte, mit geistlichem Kampf? Wo fangen wir an, mit Schrauben zu drehen? Und für dieses Land mitzustehen, damit die Pläne Gottes für dieses Land durchkommen und der Segen wirklich freigesetzt wird. Also, in die Richtung.
Das stimmt. Gut, letzter Punkt, vorletzter Punkt von mir. Ich war also schon sehr aktiv auch in der starken Fürbitte-Bewegungszeit, die es in Deutschland gab, in den 90ern. Eigentlich sehr, sehr viel dadurch passiert. Und was ich jetzt aus der heutigen Sicht, auch gerade über die apostolische Wiederherstellung sagen muss, ist etwas, was wir nicht besser wussten, was wir aber unbedingt anders machen müssen, ist, dass wir ein Verständnis für Bauen bekommen, apostolisches Bauen. Wir haben vielfach auch über Städten, Regionen Geister abgesetzt und gemacht und getan, aber wir haben nicht verstanden, dass wenn wir nicht etwas an diese Stelle setzen, wird das Land nicht versiegelt, und das Gleiche kommt in anderer Gestalt wieder raus. Das wollte ich einfach nochmal sagen, wie wichtig das ist. Und da gibt es für mich, also gibt es kein Muster, da gibt es auch nicht ein Buch drüber im Moment, wo man sich Konzepte rausnehmen kann. Aber was mich dort leitet, ist, im umgekehrten Geist zu kommen. Stell dir vor, du siehst in einer Stadt, jawohl, viel Prostitution oder überhaupt sexuelle Unreinheit, dann kann das Sinn machen, dass Gott Christen beruft, ein Frauenhaus aufzumachen oder sich irgendwie um soziale Randstehende irgendwie zu kümmern, und dadurch kommt man im umgekehrten Geist. Oder wenn irgendwie Kinder verwahrlost sind, oder also dass man immer überlegt, so was ist die Entsprechung des Reiches Gottes genau andersrum, und dass man dort auch reingeht, weil eigentlich wir haben wirklich keine Zeit, uns nur um diese paar Leute zu drehen. Wir haben Nationen zu erlösen. Und wir müssen aber auf einem gewissen Level anfangen. Wenn du Schachweltmeister werden willst, dann musst du erstmal schaffen, in deiner Stadt die Leute zu besiegen. Das Gleiche ist beim Boxen oder bei anderen Sachen. Wir müssen aufwachsen, wir müssen in Reife kommen. Und unser Problem heute ist, dass Gott dass Gott so selten Leute findet, die bereit sind, auf nationalem Level oder auch globalem Level noch anders zu arbeiten, weil dort ist wirklich eine Not. Ja, also weil es geht, wir müssen durch die Bewährung gehen, wir müssen Muskeln bekommen für diese verschiedenen Gebiete. Und es beginnt auf dem Persönlichen und das muss sich dann durchsetzen. Und ein kurzes Beispiel, ich war auf einer Reise, auf die Gott mich geschickt hat, in Marokko, in einer Untergrundkirche, die eine Bibelschule hatte, und habe dort gelehrt eine Woche. Und am zweiten oder dritten Tag auf einmal ein riesiger Engelgeneral taucht da auf und nimmt mich mit in den Himmel und zeigt mir den Raum von Marokko. Und zeigt mir lauter Details über diese Nation, was er tun will, wo es steht. Etwas Signifikantes war, ich konnte fast nicht treten, so bis zur Hüfthöhe waren lauter Schriftrollen. Und auf diesen Schriftrollen waren die Berufungen von einzelnen Menschen. Und die holten sich das einfach nicht ab. Deswegen, dieser Raum müllte in gewisser Weise zu mit diesen Berufungen, die Leute nicht haben wollten. So, und lauter, und was Gott tun will, und dass er den König absetzen will, und dass dies und jenes, habe ich da gesehen, und ich fühlte mich wirklich überfordert. Ich habe gesagt, was soll ich jetzt damit machen? Und das war für mich, meine Auswertung war, Gott hat so viel für uns zu tun, es gibt wirklich spannende Abenteuer zu bestehen, ganze Nationen sollen verändert werden, aber wir müssen irgendwo anfangen. Und es fehlt die Leute, die dort durchrauschen, die dort durchgehen irgendwie. Ja, so. Und ich glaube, dass es nichts gibt, was ich tue oder irgendjemand hier, was ihr nicht auf eure Art auch machen könnt. Denn alles, was Gutes aus uns hervorkommt, kommt allein aus Gnade. Das hat mit mir persönlich gar nichts zu tun. Das ist nicht mein geistlicher Bizeps, der sich da zeigt, sondern das ist die Gnade Gottes, wenn es geklappt hat. So, aber wir müssen uns diese Gnade abholen. Wir müssen vorwärts gehen und wir müssen das verstoffwechseln. Das muss Teil von uns werden. Und ein Ding ist wirklich auch neu auf inneren Alarm zu kommen, was den Feind angeht. Weil es ist so, dass in Jakobus 4,7 heißt es, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und es ist so, wenn wir nicht zwischendurch mit dem Teufel handeln, können wir uns nicht in Ruhe Gott nahen. So, und dort sind viele von uns eingeschlafen irgendwie. Wie gesagt, man kann das verzerren, man kann das zu doll sehen, man kann seine Identität daraus nehmen, all das ist verkehrt, aber es gibt eine richtige Linie und die sollten wir ganz neu wieder einnehmen. Okay, dann hätten wir jetzt diesen letzten Punkt mit den Hauskirchen. Oder wolltest du noch was anderes vorher machen? Okay, also einmal hatten wir noch als Team gesagt, also uns ist auch wichtig, mit euch und der Tonne und Opfern und allem richtig umzugehen. Also nur, dass ihr das vom Hintergrund versteht. Hier sind genauso Nöte wie woanders auch. Die muss der Herr einfach füllen. So eine Konferenz kostet Geld. Aber wir gemeinsam haben eins, sind in einem völlig übereins. Wir hassen Manipulation. Wir hassen auch so dieses seelische Ausgewringe irgendwie, was auch in Gemeinden zum Teil gang und gäbe ist. Deswegen haben wir überlegt, sollen wir jetzt nochmal zum Opfer aufrufen oder nicht. Auf jeden Fall, also die Tonne ist nach wie vor geöffnet. Gäbe es Leute, die noch jetzt eine besondere Zeit dafür brauchen, weil ihr da noch was reingeben wolltet und noch gewartet habt? Oder habt ihr das gemacht, was ihr wolltet? Eine Hand, zwei Hände, drei Hände, fünf Hände. Okay, dann, also fünf bis acht offensichtliche und noch 10 andere Hände, die sich nicht gemeldet haben vielleicht, aber lassen wir es so. Dann geben wir Zeit. Jetzt? Ja? Wir haben aber keine Orgel, die jetzt spielt. Ist das trotzdem okay irgendwie? Also seid herzlich eingeladen. Es geht darum, in das Land der Reformation zu säen. Für uns heißt das einfach immer auch Finanzen. Also wir werden keinen Durchbruch kriegen, wenn nicht auch irgendwie da, wo unser Herz ist, auch unser Geldbeutel ist, wo unser Geldbeutel ist, unser Herz ist. So schlicht ist es. Doch mehr als 5, ne? Also während ihr kommt, kann ich vielleicht doch noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ja, hat sich gelohnt. Also während... Ja, es muss in die Reformation reingesät werden. Anders können wir keine Ernte einholen. Das geht nicht. Also ich war in Argentinien vor so und so vielen Jahren und dort hat der Vater von Victor hat die Versammlung, Victor Lorenzo hat die, Eduardo Lorenzo hat die Versammlung geleitet und dort habe ich dann, also ich habe schon viel über Opfer gesehen, aber da habe ich was Neues gesehen. Der hatte dann, also es waren irgendwie 1500 Teilnehmer, davon allerdings die allermeisten Missionare aus ganz Südamerika. In Argentinien war das. Und dann hat er da irgendwie 10 Diakone hingestellt und die hatten dann so große Dinger und dann war auch so seine Band und dann eben der Eduardo ist so eins, der war so eins schon in der Wolke der Zeugen inzwischen, aber so ein Urgestein der Erweckung, ja, also wirklich argentinische Erweckung. Omar Cabrera und er, also das waren so zwei wichtige da. So, und er hat dann da immer dann auch so Tango-mäßige Lobpreissachen gehabt. Er hat dann selber auch gesungen und so. Und dann hat er gesagt, ja, weil das ja jetzt nicht unsere Gemeinde hier ist, wollen wir das nicht ganz so streng mit euch machen, also kommt mal einfach und gebt Opfer. So. Und dann alle nach vorne und so und halb so mit lockerem Tanzschritt auch und Kram und so. Und dann abgeliefert und dann ist Eduardo hingegangen und hat sich, ich mache das jetzt, dann würde ich euch den Rücken zukehren, ich tue jetzt so, als wenn die vor mir stehen, dann hat er über diesen Opferkörben so den Duft genommen, so. Schmeckt, ja, so. Und weil er wollte eins wissen, ist das Gott wohlgefällig? Also ihm ging es nicht um viel Geld, wenig Geld, sondern irgendwie, so ist es, und er hat gesagt, also ist irgendwie, also bei uns machen wir das viel radikaler, aber ich will euch nicht auf die Füße, aber Gott ist damit nicht zufrieden irgendwie. Da sind noch Leute, die hätten geben sollen, die haben das nicht gemacht und ich möchte wirklich, dass Gott zufriedengestellt ist mit diesem Opfer. Lobpreis, Tango. Und die Leute kamen dann so ein bisschen schon leicht verschämt, so, aber doch auch 50, 100, 200, 300 mindestens. So, alles wieder fertig, Eduardo. Sagt, es tut mir echt leid, aber es ist irgendwie, also der Herr ist überhaupt nicht zufrieden. Es ist irgendwie nicht, und es war eben nicht so, ich sag mal wirklich, also ich habe das vielfach erlebt, zum Teil den Raum verlassen, zum Teil geboten, so diese Manipulierschiene, dieses Komische war da überhaupt nicht. Es war ganz entspannte Atmosphäre. Gut, also to make a long story short, es kamen wieder 150 Leute nach vorne, mindestens, haben da reingegeben. Eduardo hat es dann noch ein drittes Mal gemacht, irgendwie danach. Die Leute kamen eher schon so nach vorne, so, und haben so das oben reingereicht, ja, so, und irgendwie, ja, natürlich so als Westler und so kann man da, oh, ist das wirklich alles, ist das wirklich im Geist und so, so. Und dann hat er Folgendes gesagt: Wer von euch weiß, hat alles, was er hat gegeben und weiß nicht, wo er heute übernachten soll und wovon er leben soll? Und dann hat er dieses Opfer diesen armen Leuten gegeben und nichts davon genommen. Und dann habe ich verstanden, was es heißt, dass selbst dieser Teil ist Gott wirklich heilig. Und es geht um ihn. Und es geht nicht, die Habsucht von Menschen zu befriedigen oder Statussymbole oder irgendwas oder Leute abzumelken. Aber so, es gibt wirklich im Himmel auch für jedes Opfer, gibt es etwas, was Gott sich vorstellt und vorgenommen hat, was er an Freudigkeit bei uns sehen möchte und auch an Dankbarkeit, weil wir müssen nicht meinen, wir könnten eine echte Reformation sehen, die die Welt erschüttert, wenn es nicht wirklich unser Herz schneiden darf. Ja? Also die Tonne bleibt noch ein bisschen dann da. Im Fall, ja. Ja, aber das hat mich was gelehrt, dass auch das mit Furcht des Herrn verbunden werden muss. Und Jesus war da ganz unverschämt. Er hat immer geguckt, was die Leute so gegeben haben. Ach ja, ach, ist ja niedlich, ja, okay. Na, das dachte ich mir, okay, ja. So, aber so, Gott ist daran interessiert. Und da habe ich nur gesehen, es geht auch darin wirklich darum, wirklich, dass Gott zufriedengestellt wird. Okay, gut. Jetzt wollen wir noch einen letzten Akt dort tun. Und zwar die von euch, ich muss mir gleich helfen, damit ich nicht falsche Formulierung nehme. Die von euch, die eine Hauskirche gründen wollen oder in Gründung begriffen sind?
Also ich würde es so formulieren. Nein, das ist wirklich immer schwierig.
Also wir sind Zwillinge, das kann man sehen.
Ne? Ja, genau. Ja. Schwarz-Weiß.
Zwei Eige, ja.
Okay. Ich würde es so formulieren. Ich glaube, es gibt Leute, die sind jetzt vom Herrn an einen Punkt geführt, wo sie about, also wo sie im Begriff stehen, etwas Neues in die Wege zu leiten oder das bereits angefangen haben. Also wo sie diesen Prozess hinter sich haben zu sagen, du, ich habe gemerkt, wir müssen aus irgendwie diesem, von was er jetzt vorher nochmal gesprochen hat, was man Gemeindesystem nennen kann, ja, nicht die Gemeinden als solches. Ich war selber in ziemlich viele Jahre in klassischen Gemeinden und ich weiß, da gibt's gute Motivationen und ich selber habe ja auch versucht, eine gute Motivation zu haben. Ja, ich kann das ja nicht absprechen, aber wir haben irgendwann gemerkt, irgendwas stimmt nicht und irgendwas ist systemisch falsch. Ja, es bringt immer wieder das gleiche Problem hervor und wir kommen da nicht raus. Und ich glaube, viele unter uns sind an einem Punkt, wo sie merken, das hat sich ändern müssen und sind irgendwie in einer, normalerweise landet man dann in einer Hausversammlung. Logischerweise. Ja, das hilft auch viel, weil man hat keine Halle mehr, man hat kein Tageslichtprojektor mehr. Früher war es der Tageslichtprojektor, okay. Ja. Gemeinde gegründet hat man früher ja so, man hat einen Verein gegründet, der gleich heißt wie die Gemeinde, die man nennen wollte. Deswegen gibt es so Vereine mit völlig abgedrehten Namen, ja. Gemeinde des Königreichs Saals e.V. und sonst irgendwas. Okay, und dann hat man einen Tageslichtprojektor gekauft und eine Halle angemietet und man war zwei Leute gerade. Ja, und das war irgendwie so die frühere Version. Und dann, so, man landet eigentlich immer in einem Haussetting, in einem privaten Setting, wenn man sagt, jetzt geht's irgendwie in was Neues rein. Und vielleicht hat man gar keine Theologie dazu. Bei uns war es zum Beispiel so, wir hatten keine Idee, dass es Hauskirchen überhaupt gibt. Nur wir sind raus aus dem Alten, weil wir gemerkt haben, da geht's jetzt nicht mehr weiter. Und zwar nicht, weil wir so arg gehen wollten, sondern weil einfach das, was in uns gelebt hat, dort gar nicht leben konnte. Ja. Und ich war immer dagegen, aus Gemeinden rauszugehen, weil ich immer gesehen habe, dass wir tatsächlich, eigentlich gibt's eine Gemeinde in dieser Stadt. Und ich will da nicht raus. Versteht ihr? In meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, war es sogar so. Da gab es nur eine protestantische Gemeinde, das war's. Ja, und es war hilfreich. Aber wenn die Gemeinde natürlich blockiert ist oder dem Heiligen Geist nicht mehr folgt und du willst dem Heiligen Geist folgen, dann wird's halt ein Problem. Ne? Und wir sind dann hier in Konstanz schließlich da aus der Gemeinde rausgegangen. Und dann hatten wir keine Idee. Wir sind da ja auch nicht mit einem ganzen Pulk, wir haben keine Spaltung betrieben oder sowas, wir sind so anständig, wie es ging und mit großer Sauberkeit und mit viel noch Versuchen und Regeln und bis wir sogar noch einen Segen gekriegt haben, ja, dann, das war echt der Hammer, ja, wie das Gott noch gemacht hat. Ja, wir konnten also nicht da so, oder irgendwas, wir sind schlauer oder so, das ging einfach alles nicht, weil das der Herr nicht zulässt, weil wie will er dann mit dir was machen, wenn du so eine Haltung hast? Gar nichts nämlich. So, und dann sind wir mit diesem Segen raus sozusagen und dann haben wir nicht gewusst, was wir machen und die anderen haben alle gesagt, ja komm, ihr gründet doch eine Gemeinde, ihr habt doch das sicher einen Plan und preist den Herrn. Wir konnten ehrlicherweise sagen, wir haben keinen Plan, wir wissen nicht was, wir wissen nur eines, wir müssen jetzt den Herrn suchen und irgendwie rausfinden, was Gott jetzt hier vorhat. Und dann haben wir uns natürlich aus Versehen in den Häusern getroffen. Und später haben wir herausgefunden, es gibt in der Bibel ein Konzept und das ist die Ekklesia im Oikos. Ja, und das ist wie die Backbone der Stadtgemeinde, ja, dass es lauter Häuser gibt in der Stadt. Und das ist dann dummerweise so oft wieder konzeptionell verarbeitet und verwurstelt worden, dass manchmal heute die Hauskirchen das Problem sind in der Stadt. Und das ist dann, obwohl der Begriff, den mag ich sehr, Hausgemeinde, ja, kann es trotzdem sein, dass manche, ich habe schon Leute getroffen aus Hausgemeinde, wo ich sage, boah, so... Okay, ja, aber dann kann ich auch zurück in eine ganz normale evangelische Landeskirche. Verstehst? Also, oder dann sage ich, du, dann kann ich auch in Feuerwehrverein gehen. Ja, da ist genauso viel Geist am Start oder so. Also es ist nicht nur, weil man es etwas so nennt, etwas neu. Also um was es uns jetzt geht, das ist dieses Herz zu haben. Irgendwas muss jetzt passieren. Und wo Leute sind, die sagen, und jetzt, wir haben uns hier zu zweit, vielleicht als Ehepaar, vielleicht sind wir schon 3-4 Leute, zusammengetan. Und wir wollen nicht hier in Rebellion gegen die anderen hier bös zu Felde ziehen, sondern wir wollen das Gute unserer Stadt suchen und diese Dinge verfolgen. Wieder... Michael das gerade gesagt hat. Betrifft das jemanden? Und das kann sein, dass du das schon vielleicht 2-3 Jahre probierst. Das will ich noch dazu sagen. Es geht jetzt nicht darum, okay, du bist jetzt letzte Woche oder heute hast du die Entscheidung getroffen oder letzte Woche oder so. Sondern es geht uns darum, wir würden gern für euch beten und euch Hände auflegen. Deswegen müsst ihr euch auch nicht melden, wenn ihr das nicht wollt. Und wir würden uns auch das Recht vorbehalten zu sagen, irgendwie wir haben da nichts zum Beten für euch. Ja, aber wir würden gern von uns aus hier für euch beten und Hände auflegen und sagen, pass mal auf, wir wollen gern das, was wir haben, irgendwie auch euch mit zur Verfügung stellen, damit das in euren Städten passieren kann, was der Herr da vorhat.
Ich würde auch schon dran rufen, auch wenn es jetzt eine frische Entscheidung ist, denkst du nicht?
Er hat es jetzt anders verstanden, als ich es gemeint habe. Vielleicht hat es dann jemand auch noch anders verstanden. Er hat gemeint, also ich meine jetzt nicht die, die es ganz frisch verstanden haben. Ich meine alle. Ich wollte nur ausschließen, dass sich einer, weil er sagt, du pass mal auf, ich bin schon 3 Jahre dran, also gilt das für mich nicht mehr. Das wollte ich ausschließen. Ganz frisch, ganz neu oder eben auch schon, vielleicht seid ihr schon 2, 3, 4 Jahre da dran. Aber es geht um diese Ernsthaftigkeit und auch um vielleicht eine, also was ich mir vorstellen könnte, um eine neue Entscheidung zu sagen, wir wollen wirklich Reformatoren werden. Vielleicht habt ihr schon länger ein Haus oder irgendwas Alternatives, einen prophetischen Dienst oder sonst irgendetwas oder einen Gebetsdienst oder wisst ihr, häufig, wenn wir rausgehen aus den alten Strukturen, kommt auch häufig erstmal keine Gemeinde bei raus, sondern dann irgendwas, wir kümmern uns gebetsmäßig um irgendetwas oder wir dienen Leute oder so. Heißt, sowas passiert auch. Wir sind halt dafür, dass irgendwann die Gemeinden entstehen, also dass Jesus seine Gemeinde in jeder Stadt bauen kann. Da müssen wir hinterher sein. Und deswegen, das ist super, was ihr zwei da vorne macht. Dann stellt euch einfach irgendwie auf, wenn ihr merkt, es betrifft uns. Vielleicht gibt es sogar Leute, die diesen Schritt noch nicht gemacht haben, die aber merken irgendwie, das steht bei uns vor der Türe. Dann macht es aber kenntlich und wir würden da einfach gerne reinbeten, weil wir wollen, dass Gott diese Dinge wirklich freisetzen kann, okay? Und dann würden einfach einige von den Konstanzer Freunden hier, die wir versuchen, das will ich nochmal dazu sagen, wir versuchen diesen Lebensstil so ernsthaft und aufrichtig, wie wir können, zu leben, okay? Wir machen 1000 Fehler dabei, wir haben es nicht ergriffen vollständig, aber wir sind hinterher, es zu ergreifen, okay? Und das ist irgendwie unser Stand, wo wir sind. Und da würden wir einfach gern für euch beten. Ist das gut? Und wenn ihr könnt ja vielleicht auch ganz kurz sagen, ja, du pass mal auf, bei uns steht da was bevor oder wir sind schon drin, damit man grob weiß, oder ihr sagt, bitte nichts sagen, damit es prophetisch ist.
Wenn ihr aus einer Region seid und wollt das zusammen machen,
werden das euch zusammenstellen. Das wäre extrem schlau. Sofern ihr es wisst voneinander, dann stellt euch irgendwie zusammen dort, wo ihr zusammen seid. Also wo ihr wisst, dass eigentlich das ist eine ähnliche Region. Vielleicht habt ihr schon jemanden kennengelernt, getroffen oder so. Okay. So, dann ruft deine Truppen. Okay. Also, alle ihr, die ja mit Beten fertig seid, könnt ihr ein bisschen nach vorne kommen, dass wir kurz ein bisschen in der Nähe sind. Und zuhören und die noch am Beten sind, einfach noch kurz weiterbeten. Genau. Aber dass die nicht am Beten sind, dass wir dort schon mal noch kurz quatschen können. Wir spüren, dass dieses Jahr ist ja 500 Jahre Reformation. Und das ist natürlich jetzt nicht mit so 2 Tagen hier zusammen sein irgendwie abgehandelt. Jetzt hatten wir gerade den persönlichen Bereich. Nämlich, dass wir merken, jeder muss irgendwie hineingehen können in das, was Gott jetzt vorbereitet hat. Das ist das eine. Und dann sind aber auch ein paar strategische Sachen da, die wir spüren, die dieses Jahr noch auf uns zukommen. Und da wollen wir gern 2, 3 Sachen euch kurz sagen, okay?
Ja, es begab sich im Jahr, Anfang des Jahres hat der Herr zu mir geredet, relativ überraschend, also nicht, dass er redet, sondern der Inhalt war überraschend, nämlich, dass Gott in diesem Jahr die Geister richten möchte, die seit Luthers Zeiten der Und bestimmt könnten wir da Johannes Hus auch noch irgendwie einbauen. Aber jedenfalls, dass die dieser Reformation widerstehen, dass er diese Geister richten wird, will. Jetzt. Oder unser salopper, reformationsgeformtes Slang dazu wäre, diesen Geistern den Stecker ziehen. Ja? Das fand ich natürlich sehr begeisternd, weil ich diesen Geistern noch häufig begegne und fand das gut. Und der Herr sagte eben nicht, ihr müsst irgendwas machen, sondern er sagte so, ich werde das in diesem Jahr tun. So. Aber da wir sein Leib sind, hat das natürlich was mit uns zu tun. Und dann hat er mir eben eine vierfältige Strategie gegeben. Das erste war, ich sollte dem Hauskirchennetzwerk hier sagen, dass Reinigung ansteht, dass auch sie ihre Herzen reinigen müssen, oder genauso gilt das natürlich mir, dass wir uns selber neu prüfen müssen, Gericht fängt immer im Hause Gottes an, etc. Also wir müssen bei uns immer anfangen, das ist safe. Ja. Und das Zweite, dass eben eine solche Veranstaltung passieren soll, und dann kommt noch ein weiterer Schritt, den sage ich gleich, und dann, dass im Oktober eine wirklich große, kraftvolle Zusammenkunft sein soll, um den 31.10. herum. Ihr wisst alle, ganz viele Veranstaltungen wird zu diesem Teil geben. Wir sagen nicht, wir sind das einzig bildfüllende Programm, sondern wir haben einen spezifischen Auftrag, den aber auch nur wir ausführen können. Und den wollen wir gerne ausführen, mit großer Kühnheit und Entspanntheit. Und da werden also auch viele Freunde aus dem In- und Ausland dazukommen. Und das soll auch richtig eine starke Sache sein. Was ich davon jetzt schon weiß vom Herrn, es wird eine neue Substanz von Reformation ausgeteilt. Ich kann es nicht besser sagen als das. Da kommt was ganz Neues und ich möchte unbedingt dabei sein. Und dass der 31. ist ein Dienstag. Und ich habe das noch nicht jetzt, wir haben es noch nicht reflektiert, aber so, ich könnte mir vorstellen, dass es schon irgendwie Freitagabend losgeht. Und dann wirklich durch mit verschiedenen Sachen, vielleicht das Programm ein bisschen lockerer gehalten, dass man jetzt nicht immer von morgens bis abends hier ist, aber schon intensiv, ja, so. Aber das sage ich jetzt, das, ne, müssen wir nochmal sehen, was wir so gemeinschaftlich darüber rausfinden, aber so. Ja, genau, vielleicht Michael, Prozessauslöser, ja, also Schiffmann. Ja, das stimmt, natürlich, also das ist alles vorbehaltlich jetzt, der amtlichen Nachprüfung natürlich, selbstverständlich. So, und dann gibt es noch einen anderen Schritt dazwischen, den habe ich jetzt noch nicht genannt, den möchte ich jetzt noch beschreiben, nämlich der Herr hat zu mir gesagt, es soll eine 12-Städte-Tour geben. Ich habe begeistert geguckt, aber wusste nichts damit anzufangen. Und dann hat er gesagt, ja, er wird diese Geister dazu bringen, sich an verschiedenen Orten, aber unter anderem in diesen 12 Städten zu manifestieren. Und der Leib Christi soll sich von seinem Herzen her, vom Herzen Jesu ergreifen lassen, mobilisieren lassen, in diese Städte zu gehen und in diesem Sinne unter Gottes Weisung dort in den Städten zu beten und zu machen, was er diesen Gruppen auftragen wird. Und er hat mir auch die Namen von den Städten gegeben. Auch die habe ich bereits hier zur Überprüfung vorgelegt und irgendwie hat man sie dann doch so gelassen. Also einige Städtenamen haben mich gewundert, andere haben mich gewundert, dass sie nicht da sind. Da ist auch keine Ausschließlichkeit drin, wenn Gott dich in irgendeine andere Stadt ruft und es ist der Herr, dann bitte geh dahin. Das soll auch nicht unbedingt von mir aus zumindest groß koordiniert werden, eine Stelle, man muss sich eine Erlaubnis holen oder irgendwas, sondern fang an dafür zu beten, Gottes Herz zu bekommen und mach das, was er dir sagt. Da können sich dann Leute zusammentun, wenn ihr euch kennt und wenn das geht, aber ansonsten soll dort gebetet werden. Und diese 12 Städte sind die folgenden. Also ein bisschen von Nord nach Süd ist das so, aber Hamburg, Hannover, Köln, Mülheim, da habe ich dann ziemlich geguckt und der Herr sagte Mülheim, weil dort hat sich die frühe Pfingstbewegung gespalten. So, dort ist der Gemeinschaftsverband Mülheim-Ruhr gekommen, dort ist die Mülheimer Erklärung gekommen und dort ist auch etwas zu tun. Dann Frankfurt, Leipzig, Dresden, sehr sachsenlastig, Stuttgart, Konstanz, Nürnberg, Bayreuth und München. Das sollten 12 sein. Ich kann es nochmal lesen. Hamburg, Hannover, Köln, Mülheim, Frankfurt, Leipzig, Dresden, Stuttgart, Konstanz, Nürnberg, Bayreuth, wegen Wagner und all dem Kram, München. So. Müssen wir da noch mehr zu sagen?
Also wir haben uns da ja schon ein bisschen mit beschäftigt und wir haben für uns eine Koordinationsstelle eingerichtet, damit das ein bisschen gebündelt werden kann. Das ist die Judith. Und da könnt ihr, also wir von uns her werden irgendwie versuchen, dem so nachzugehen, wie es Gott uns Schritt für Schritt zeigt. Und bei uns kam noch eine Sache dazu. Wir haben das Gefühl doch sehr deutlich, dass es auch noch um 1-2 Städte in der Schweiz gehen dürfte. Die eine Stadt ist schon mehrfach bestätigt. Ich glaube, deswegen kann ich sie sagen. Das ist für uns Luzern. Und da kann es sein, dass da noch Sachen dazukommen. Wir sind natürlich auch am Nachdenken wegen Österreich, ob das der Herr irgendwie so ausdehnen will, auch wenn jetzt die 12 Städte erstmal wirklich auf dem heutigen deutschen Gebiet sind. Aber es ist auf jeden Fall der Punkt, der uns am meisten, glaube ich, angesprochen hat, wenn ich es richtig gehört habe, ist der, der auch immer wieder einen Widerhall gefunden hat, soweit ich es bei uns mitgekriegt habe, war der Punkt, der Herr, du hast vorher, glaube ich, jetzt gerade schon gesagt, der Herr bringt die Geister, die gegen Reformation sind, zurück in die Städte, um sie dort zu richten. Und Gott will tatsächlich den Geistern den Stecker ziehen. Er will, dass die antireformatorische Allianz, Koalition, wie auch immer die heißt, die will er tatsächlich irgendwie platt machen und zerstören. Und er will, dass das Reich Gottes und sein Wille hierher kommt. Und er muss wohl irgendwie in ein paar Städte ein spezielles Gericht ausüben. Und dieser Punkt, der hat die meisten von uns am meisten abgeholt von diesem ganzen Paket. Und deswegen sind wir uns im Moment am Überlegen, wie das Ganze aussehen kann. Es sind ein paar Ideen da, aber das ist alles nicht spruchreif. Wenn ihr Ideen dazu hättet und ihr wollt dazu mit uns in Kontakt kommen, dann könnt ihr gerne an info@km-0.de schreiben. Und dann kann das an die Judith weitergeleitet werden oder so. Und weil wir ein bisschen gucken wollen von unserer Seite aus, inwiefern kann man da Verantwortung übernehmen. Also wir würden zum Beispiel ungern sagen, oh, jetzt haben wir 6 Städte geschafft, für mehr hatten wir keine Kraft, aber hier wären vielleicht noch 5 Leute gewesen. Versteht ihr? Und dann wäre das natürlich spannend. Wir wollen das nicht unerfüllt lassen. Und gleichzeitig sind wir aber auch noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir wissen schon ganz genau, wie es funktioniert. Und möglicherweise wird Gott noch so ein paar Dinge machen müssen in der nächsten Zeit. Vielleicht auch nicht nur dieses Jahr. Ich glaube, die Reformation beschränkt sich jetzt nicht auf dieses Jubiläumsjahr. Und dann jetzt muss hier da alles so durchgedrückt werden am 31. Dezember. sondern es ist eher an, ich hätte dann gesagt, ja, oder gar am 31.10. schon. Sondern ich glaube, dass das eben, was wir jetzt oft hatten die Tage schon, es ist ein Lebensstil, in den wir hineintreten. Es ist ein Ringen und vor allem dieses vor Ort miteinander unterwegs sein und dann solche Aufgaben zusammen zu übernehmen und eben nicht 5 Propheten, 2 Apostel wissen sowieso, wie es geht und dann los geht's, sondern wir merken, dass das bei uns sehr volksfältige Prozesse auslöst, die sehr wichtig sind, weil wir merken, wir müssen irgendwie uns überlegen, wie wir insgesamt zusammen dafür dann Verantwortung übernehmen, wenn sowas kommt vom Herrn und er sagt, er braucht es jetzt oder er legt es uns nahe oder er legt es uns als Auftrag vor und dann wollen wir es natürlich erstens so machen, wie es der Herr will, damit das bei auch rauskommt, aber vor allem wollen wir nicht eine kurzfristige Aktion, wo wir mit Ach und Krach das geschafft haben und dann fallen wir alle auseinander und der Herr kann uns nie mehr wieder was anvertrauen, weil wir schon eine Allergie kriegen, bevor er wieder was sagt. Sondern wir müssen etwas aufgleisen, sodass wir wachstümlich in Zukunft sogar vielleicht andere und noch krassere und seltsamere Aufträge noch an der Herr, die uns noch geben kann. Und wir müssen das hier vor Ort so verstoffwechseln, dass das stimmt, dass das echt wird. Und dass wir, weil natürlich, wisst ihr, wir können durch Gehorsam und durch Verfügbarkeit zusammen mit apostolisch-prophetischen Rufern kann man alles Mögliche anstellen und sogar extrem gute Sachen. Wir haben extrem gute Sachen da auch in der Vergangenheit gemacht. Das heißt aber immer noch nicht, dass vor Ort dabei ein Volk entstanden ist. Ja, du kannst hochreformatorische prophetische Einsätze machen. Vor Ort gibt's kein prophetisches Volk. Vor Ort gibt's kein apostolisches Volk. Vor Ort gibt's vor allem keine Reformatoren, die selbst was rumreformieren, weil sie selbst in sich Reformatoren sind, sondern sie sind immer noch abhängig, dass nächstes Mal der Michael kommt. Und bei uns war es jetzt umgekehrt. Wir haben nicht darauf gewartet, oh Herr, könntest du mal wieder zu uns reden, vielleicht mal einen großen Propheten vorbeischicken, sondern bei uns war erst das Gegenteil der Fall. Ja, als jetzt Michael kam, haben bei uns eher viele reagiert und gesagt, boah, jetzt echt von außen muss hier was reingehen, ist das echt jetzt dran und so. Und das war bei uns eher andersrum und dann mussten wir uns damit auseinandersetzen, haben wir gemerkt, irgendwie der Herr fängt da uns was anzubringen und das ist wichtig. Okay? Und insofern, ich könnte mir auch vorstellen, das will ich dabei auch schon sagen, dass der Herr noch einige reformatorische Impulse die nächsten Monate gibt. Und da wären wir auch dran interessiert, die zu hören. Also wenn ihr irgendwas empfangt und habt das Gefühl, Mensch, das könnte vielleicht die Konstanz interessieren, dann an die gleiche E-Mail-Adresse. Uns wird's einfach interessieren, weil wir uns doch mit Reformation sehr stark verbunden haben. Okay? Und zwar mit den echten Sachen. Uns interessieren jetzt weniger halt irgendwie, oh, da ist jetzt auch noch eine Konferenz oder so. Das, weil klar, es werden am 31. Oktober ungefähr 5 Milliarden Sachen stattfinden. Ich sehe schon die Pilgerschaft, die jetzt in den nächsten Monaten zur Tür in Wittenberg pilgert und da irgendwie versucht, am Grabe Martin Luthers nachher noch irgendwie die Reformation Power rauszuziehen und den Mantel abzuholen und sonst was. Und den Mantel, den gibt's schon lange nicht mehr, der ist schon lange nicht mehr da, der ist nicht mehr zur Verfügung, Edge. Und nein, aber das, versteht ihr, das, was da jetzt wieder stattfinden wird, auch vom Ausland, ich habe schon von Leuten gehört aus Südamerika und so, mir wird schwarz vor Augen, die werden jetzt wirklich eine Pilgrimschaft da auflegen. Ich habe jetzt auch von Leuten gehört, denen war das vor ein paar Jahren extrem egal, als es echt geistlich um Jan Hus ging, ja, die aber jetzt in diesem Jahr plötzlich weil sie Rückschlüsse ziehen von der Reformation Martin Luthers, oh, da gab es doch noch einen Jan Hus und jetzt meinen, sie müssen nach Prag was machen gehen. Und das ist halt irgendwie, ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Dinge wirklich tun, die in time sind und die der Herr uns sagt. Und die sind halt ganz oft die herausforderndsten, ja, weil der Mainstream sowieso nicht sieht und deine Seele sieht's auch nicht. Der unerneuerte Teil deiner Seele. Da hat er gerade auch spontan keine Sicht dafür, ja. Okay. Und wenn's so ist, dann ist natürlich auch insofern spannend, weil dann kann man sich aber auch mit auseinandersetzen. Okay? Hast du noch was?
Also ich möchte nur noch mal sagen, also das, was ich gehört habe, war schon, dass auch diese 12-Städte-Tour bis zum 31.10. sein soll. Ich möchte es wenigstens gesagt haben. Ich finde es gut, den Druck rauszunehmen, aber ich wollte es nur akkurat halber sagen.
Haben wir übrigens auch so verstanden.
Ja? Okay. Also nicht dann nächstes Jahr irgendwann und so, sondern da gibt es Dinge vorher. Aber auch, das kann in vielfältiger Weise sein. Es kann auch sein, ich habe immer vorgeschlagen, dass die Städtenamen hier irgendwo mal hingepackt werden für eine Phase und dass das reden kann, dass man irgendwie damit in Kontakt kommt im Geist, was Gott sich da vorstellt irgendwie und dann ne? Ja, macht aber jetzt immer mehr durch Prozesse, habe ich gehört, irgendwie wird das hier so ich habe sie da halt gesehen, macht ja nichts, ist meine Fantasie bestimmt, aber dass ihr euch damit auseinandersetzt, dass ihr dafür betet. Und selbst wenn ihr nicht selber geht oder auch die Österreicher mit dafür beten, die Schweizer mit dafür beten, aber das ist irgendwie das, was ich gehört habe. Ja, und das wollte ich euch nur sagen.
Okay, dann kommen wir ziemlich zum Ende. Ich will tatsächlich noch was ganz Komisches machen. Ich will euch gern 2 Bücher empfehlen. Und zwar Buch Nummer 1 ist eins von uns hier, das ist extrem oldschool, ist mir aber jetzt in dem Fall egal. Ich glaube, dass es hilft für diese Sachen, wo wir gerade besprochen haben, die wir gerade besprochen haben. Aber ich bin mal kurz in mein Badisch zurückgefallen. Okay. Wir haben ein Buch und das heißt Herztinte. Und das weiß nicht, das hat über 20 Autoren, die alle hier aus den Häusern sind und die alle einen Teil ihrer Prozesse mit Gott beschreiben. Und die sind sehr unterschiedlich. Das sind nicht Zeugnisse à la oh und dann erhörte mich der Herr und dann habe ich mich errettet von den Drogen und so, weil darüber gibt's schon ganz viele Bücher. Sondern wir haben gemerkt, irgendwie, wir sollen mal Zeugnis davon abgeben, was uns zum Teil auch sehr, sehr unterschiedlich und in der Breite für Dinge beschäftigen durch Gott und davon aber auch berichten, was da tatsächlich schon am Passieren ist. Zum Teil sind es Einsichten, sehr viel geht es ums Leben selbst und das beschreibt genau diese Prozesse, die von Häusern und in Häusern und durch Häuser ausgelöst werden können und sind sehr persönlich und ist nicht ein Strategiebuch, das Handbuch zum Hauskirchengründen oder sowas, sondern es ist viel mehr wert, weil es das ist, was geschmiedet wird. Okay, und davon legt das Zeugnis ab. Und das ist ein Schatz, würde ich sagen, von Herzen. Ja, also von mehreren Herzen, nicht von, es kommt von Herzen, sondern es ist ein Schatz von Herzen, die versuchen, mit Gott unterwegs zu sein, so gut es geht, in der Art, wie wir es hier versucht haben, zu besprechen und zu hineinzugehen miteinander. Das ist vielleicht eins der reformatorischsten Bücher, die bisher so, also und von uns her ist, glaube ich, das reformatorischste Buch, was wir verlegt haben. So, das ist von uns. Dann haben wir noch ein Buch, auch bei uns im Verlag erschienen. Und das ist passt gut zu heute, zum Thema vom Vormittag. Und das heißt Apokalypse. Ich weiß nicht, wer es schon kennt und wer es vielleicht schon gelesen hat. Das ist relativ dick. Und das ist von unserer Freundin, von der Anna Mendes-Ferrell. Und sie hat ein Buch geschrieben, und das finde ich sehr schlau. Das ist ein zweiter Anmarschweg, um das Thema Endzeit zu sprengen. Und das funktioniert anders als das, was wir heute gehört haben, ja, über Jesus und den jüdischen Krieg. Vom Geschichtlichen her und so, wie wir es jetzt heute gerade erlebt haben, das kommt von der Offenbarung. Und für die meisten ist, oder für viele, so wie ich auch aufgewachsen bin, ist Offenbarung ein Endzeitbuch. Und deswegen haben wir dem auch in Deutsch den Titel Apokalypse gegeben, weil das ist der griechische Titel und Apokalypse bedeutet Offenbarung. Ja, oder ganz wörtlich Enthüllung. Es ist eben nicht das Ende der Welt. Und das ist ein prophetisches Buch. Wer jetzt also ein Lehrbuch erwartet, in dem irgendwie die ganzen Jahreszahlen gedeutet werden, der wird an dem Buch wahrscheinlich wahnsinnig werden, weil es ist ein prophetisches Buch und es ist der Versuch einer prophetischen Deutung des Buches Apokalypse und einer prophetischen Einordnung auch der Bilder in der Enthüllung und macht vor allem eins klar, es geht um die Offenbarung von Jesus Christus. Okay? Es führt zu Jesus Christus zurück, anstatt zu Jahreszahlen zählen und zum genau wissen, was als nächstes kommt. Und ist ein ganz, ganz starkes Buch. Wir mussten unglaublich viel dran arbeiten, bis wir das in Deutsch irgendwie hatten, in einer Art, die funktioniert hat. Und ich bin sehr, sehr froh für das ganze Team, das daran gearbeitet hat. Ich würde es auch Leuten aus dem Netzwerk empfehlen, die es noch nicht gelesen haben, weil sie sagen, okay, die Anna war schon 5 Milliarden Mal hier. Und ist so dick. Es ist ziemlich genial. Und wer vielleicht und jetzt wiederum, es ist kein Buch, mit dem du danach sagst, so ist es jetzt. Und dafür, oder selbst wenn du es könntest zum Teil, dann ist es nicht dafür da, okay? Es ist dazu da, unser Hirn durchzulüften und es kann ein sehr gutes, hilfreiches, weiteres Tool sein, um damit irgendwie auf neue Gedanken zu kommen. Okay? Das wollte ich nur noch sagen, weil das zwei Sachen sind, die vielleicht als Tools helfen können in diese Prozesse rein, die wir euch noch mitgeben können. Okay? Mich hat's ganz, ganz arg gefreut, dass ihr da wart und dass wir so zusammen sein konnten. Und ich wünsche mir und uns allen, dass wir wirklich jetzt mit dem Heiligen Geist Schritte gehen. Ich wünsche mir für uns in Konstanz, dass wir die nächsten Schritte gehen und packen. Okay? Ja, und ich wünsche mir für jeden von euch, dass ihr echt die nächsten Schritte geht und dass ihr nichts tut oder dass ihr es theoretisch ausbaldowert. Und darf ich euch noch vielleicht eins bitten, geht jetzt nicht in alle Welt und verkündigt überall, hast du schon gehört, was es alles hier gibt in dem Maß und schlaubergerartig aufzutreten, sondern versucht es mit eurem Leben in Kontakt zu bringen. Und euer Leben verändern zu lassen dadurch. Und euer Leben wird ein stärkeres Zeugnis sein als euer Reden. Ist gut? Yes? Okay, dann sage ich von meiner Seite Tschüss. War mir eine Freude und ich hoffe, wir sehen uns wieder.